Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bully Nerds. Mit dabei natürlich wieder der unfassbar gut aussehende und mir zu ewigem Dank verpflichtete, und ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich viel zu spät bin mit unserem Termin heute zum Aufnehmen. Mit dabei ist wieder der Tim. Hallo Tim.
Ich bin dir zu ewigem Dank verpflichtet. Interessant.
Nein. Oh, dann habe ich das falsch gesagt. Ich dir.
Ja.
So.
So rum gefällt es mir schon besser.
So meinte ich das gerade. Es tut mir leid. Ja, wir sind wieder da. Natürlich dann auch noch gleich aus der Länderspielpause zu spät. Aber
die Technik.
Genau, die Technik. Denn erzähl doch einfach mal kurz, was war denn bei dir?
Ja, ich weiß es auch nicht genau, was war. Letztlich hat das, ja, was ist es eigentlich? Mischpult? Nicht richtig funktioniert?
Ja, Mischpult slash Interface.
Slash Interface. Und dann ging es eben darum, entweder ohne aufzunehmen oder noch einen Tag zu warten und dann mit aufzunehmen. Von daher, ein Tag für bessere Qualität.
Genau.
Den Deal kann man ruhig eingehen.
Genau. Ist aber auch halb so wild, denn wir haben weniger heute, weil wir keinen Rückblick von Euroleague oder Champions League haben. Wir haben zwar vielleicht eine kleine Vorausschau zur Champions League und auch zur Euroleague, aber ansonsten durch die Länderspielpause müssen wir nicht so viel über das reden, was war, außer den aktuellen Bundesligaspieltag. Und da fangen wir einfach direkt wieder an. Also wir machen das wie immer nach der Kicker-Tabelle oder beziehungsweise nach der Kicker Reihenfolge, so, genau, das ist das Wort, was mir gefehlt hat, dankeschön. Und das erste Spiel auf unserem Zettel ist Leverkusen gegen Stuttgart. Und Leverkusen gewinnt 2-0. Und ich habe mir die Zusammenfassung von dem Spiel angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal öfter wiederholen, wie wir Stuttgart und sein Transferverhalten zu Beginn der Saison noch gelobt haben. Aber wenn da im Winter nichts kommt, was die Mannschaft mindestens eine Stufe höher hebt, dann ist Stuttgart der erste Absteiger für mich. Also ich habe selten eine Mannschaft so trostlos und brotlos Fußball spielen sehen wie am Wochenende. Das war ganz, ganz grässlich. Ich glaube, lasst mich jetzt, also ich kann mich, glaube ich, effektiv an zwei Torschüsse erinnern, die aufs Tor gegangen sind.
Es waren zwei Schüsse aufs Tor.
Ja, ja, tatsächlich. In der Zusammenfassung, von denen nur einer so wirklich gefährlich war, wenn man ehrlich ist. Also die haben zwar in der ersten Halbzeit eigentlich das Ganze insofern gesehen defensiv gut gemacht, weil sie kein Tor zugelassen haben, aber in der zweiten Halbzeit die Tore von Volland, der einen Doppelpack geschossen hat, was sehr, sehr schön für ihn ist, da war Polen offen, im wahrsten Sinne des Wortes, verteidigungsmäßig. Also das war alles, aber keine Bundesliga-Verteidigung, die da gestanden hat.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich glaube auch, dass der Stand von 0-0 bis in die 75. Minute oder genau gesagt 76. Minute, wo dann erst Volland das erste Mal getroffen hat, mehr daran lag, dass Leverkusen einfach auch nicht in Topform ist und keine Topmannschaft oder aktuell wahrscheinlich noch nicht mal eine mittelmäßige Bundesliga-Mannschaft, weil da waren gegen diese Stuttgarter dann doch ein paar wenig Chancen herausgespielt. Aber das ist selbst für diese Leverkusen dann eben zu einem insgesamt doch souveränen 2-0 Sieg reicht, weil Stuttgart halt wirklich überhaupt nichts nach vorne gemacht hat, was irgendwie gefährlich
genau ist.
Also du kannst am Anfang diskutieren, ob sie einen Strafstoß bekommen. Das war mir jetzt auch, ja, was heißt, zu wenig ist kann man von mir aus auch mal geben, aber finde ich jetzt nicht falsch, da auf keinen Strafstoß zu entscheiden.
Bin ich voll bei dir.
Und deutlich zu wenig, um es irgendwie noch umhindern zu lassen.
Bin ich voll bei dir.
Und ja, also wenn wir uns angucken, wer ist unten drin in der Tabelle, neben Stuttgart ist Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und Schalke. Gut, Hannover hatte jetzt auch verloren, recht deutlich, aber die wirken trotzdem in den letzten Wochen frischer als Stuttgart.
Mhm.
Düsseldorf hat gepunktet. Nürnberg wurde zwar abgeschossen, aber wirkt eben auch deutlich frischer.
Wobei man von da auch sagen muss, abgeschossen im Sinne von die zwei Tore sind spät gefallen, die letzten beiden, und in Unterzahl. Also das ist jetzt...
Ja, es ist, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Story von Nürnberg, da können wir nachher noch drüber reden. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich wüsste aber immer noch nicht, was du holen willst. Modest ist ja jetzt vom Markt.
Ja.
Und es krankt irgendwie an so vielen Stellen in dieser Mannschaft, dass ich gar nicht mal wüsste, wo du jetzt groß Verstärkung holst. Ob du einfach darauf wartest, dass es systemtechnisch irgendwie Klick macht, dass du sowas erreichst, wie was Weinzierl in seiner ersten Bundesliga-Saison mit Augsburg hatte, dass die, da waren die auch über die erste über die Hinrunde quasi, galten die schon als Absteiger oder fest abgestiegen, so. Und dann hat er mit Augsburg eine extrem starke Rückrunde gespielt und so den Klassenerhalt gesichert. Aber es fehlt bei mir in Stuttgart auch so an den Ansätzen, ich weiß nicht, ob das sich so bessern wird.
Also das Ding ist einfach, wenn du in 40 Minuten zweimal aufs Tor schießt, dann hast du keine Ansätze. Das ist einfach das
90.
Ding. In 90 Minuten, ja. In 90 Minuten zweimal aufs Tor schießt, dann hast du keine Ansätze. Dann hast du einen Stürmer, der, und man muss auch dazu sagen, der eine Schuss davon, der war ja zum Beispiel auch von Gomez aus der Entfernung abgezogen und so. Also wo man auch schon echt so ein bisschen von Verzweiflung schon fast reden muss. Es waren gefährliche Schüsse, aber verzweifelte Schüsse, weil du kein Zusammenspiel hattest, du hattest keine richtigen Torraumszenen, du hattest kein Zusammenspiel innerhalb des 16ers und so, also da war nada. Deswegen, da muss einiges passieren. Also entweder, ich meine, gut, jetzt haben sie natürlich letztes Wochenende gewonnen. Entweder man gibt halt Weinzierl, ich bin auf jeden Fall dafür, Weinzierl Zeit zu geben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Weinzierl einen Vertrag hat für die zweite Liga, würde ich auch mit Weinzierl runtergehen. Aber das kommt drauf an, wie sie spielen. Sagen wir es mal so. Du kannst ja auch gut spielen und trotzdem absteigen. Das geht ja auch.
Ja, natürlich geht das auch. Die Sache ist nur, jetzt mal völlig losgelöst von Weinzierl, begreife ich persönlich nicht, was mit dieser Mannschaft passiert ist, weil selbst wenn du es mal unabhängig von der Transferperiode betrachtest, haben die letzte Rückrunde groß aufgespielt, ja, aus den Abstiegsrängen in die einstelligen Tabellenplatz, Platz 7 am Ende geführt worden, ich meine Rückrundenplatz 2 oder 3 gewesen, und dann krachst du so ein, das ist, ja, also obwohl du dich theoretisch
verstärkt hast,
brichst du so ein, und es fehlt so an allem absolut, und das ist, ich weiß nicht, woran das liegen könnte.
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich glaube, das ist einfach so ein Phänomen, aber ich muss, was das angeht, halt auch immer sagen, manchmal steckst du da irgendwie auch einfach nicht drin. Ich erinnere mich noch an die letzte Saison von Klopp bei Dortmund, wo die nach Ende der Hinrunde Tabellenletzter sind, glaube ich. Und er offiziell verkündet, ich gehe jetzt. Und das war es dann für mich am Ende des Sommers. Und wir gucken jetzt einfach, dass wir das Ding hier noch rausreißen, und dann passt das. Ja, und sie beenden die Saison in der Europa League, ne? Also, manchmal...
Gut, dass du da irgendwie einen frischen Impuls reinbringst, aber das hast du ja schon gemacht durch einen Trainerwechsel. Also es ist... sehr, sehr
cool. Die Frage ist halt, wie frisch ist der Impuls? Wie haben die unter Korkut trainiert? Vielleicht, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass Frankfurt dasselbe Problem mal so ein bisschen unter Fee hatte, dass einfach so ab der 80. Minute kein Saft mehr dahinter war, um weitermachen zu können. Dass du einfach gemerkt hast, es haben nicht nur die Muskeln, sondern auch einfach die Köpfe zugemacht ab der 80. Minute, weil die Konzentration nicht mehr hochgehalten werden konnte. Vielleicht liegt da ein riesengroßes Problem bei. Und manchmal ist es natürlich auch so, das war jetzt wieder ein bisschen Kohle ins Phrasenschwein, aber diesen typischen Satz mit hast du Scheiße am Schuh, ist natürlich auch, ne? Wenn du einen Lauf hast, dann funktioniert Hackespitze 1, 2, 3, und wenn es überhaupt nicht läuft, dann weiß ich nicht was, dann versemmelst du die einfachsten Elfmeter oder schießt am leeren Tor vorbei oder sowas. Also, ich glaube, dass das eigentlich Kopfsache ist bei denen, weil die haben keine so schlechte Mannschaft, theoretisch gesehen. Aber das ist wirklich, irgendwo hängt es da in den Köpfen. Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, da, obwohl, wenn ich das jetzt anreiße, Moment mal. Ah doch, das passt ganz gut. Damit würde ich dann nämlich quasi auch schon zum nächsten Spiel übergehen. Ich würde das als Überleitung jetzt nutzen, denn was ich mir unfassbar gut vorstellen könnte, wäre, wenn es nochmal einen Trainerwechsel in Stuttgart gibt, dass der aktuelle Bayern-Trainer Trainer in Stuttgart werden könnte.
Ich glaube nicht, dass das passiert.
Ich glaube auch nicht, dass
Also
das
sowohl
passiert.
auf der einen Seite, dass Kovac zu Stuttgart geht, als auch auf der anderen Seite, dass Stuttgart nochmal einen Trainer entlässt diese Saison.
Ich glaube es auch nicht, aber wenn, wäre das keine dumme. Also ich finde, die Konstellation Kovac Stuttgart ist nicht dumm.
Doch.
Wieso?
Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit es geht, ne? Also an welchem Punkt der VfB ist, wenn du ihn entlässt. Aber auch wenn Kovac jetzt bei Bayern gescheitert ist, hat er doch trotzdem noch genug Kredit, um was Besseres zu bekommen.
Ja, aber wenn kein anderer einen Trainer sucht, was soll er denn machen?
Ja, dann machst du eine Pause bis Ende des Jahres. Das würde ich sowieso als Trainer mit gewissen Ansprüchen nie machen, eine Mannschaft in der Saison übernehmen. Dass er es bei Frankfurt gemacht hat, war halt so seine erste Bundesliga-Mannschaft, wo er bis dahin eigentlich nur die nicht ganz so erfolgreiche WM als Nationaltrainer vorzuhalten hatte bei Kroatien. Also, dass dein Einstieg in eine Bundesliga-Karriere sein muss, fast, verstehe ich. Aber ich glaube, jetzt ist er nicht an dem Punkt, wo er in der Saison eine Mannschaft übernehmen kann. Ich meine, natürlich kannst du sagen, du kannst nur gewinnen, weil entweder rettest du oder du kannst sagen, okay, war sowieso Kacke. Aber ich halte Stuttgart für einen absolut unattraktiven Trainerposten
Vielleicht
zurzeit. Also.
ist es aus Sicht von Kovac jetzt nicht unbedingt die Top-Lösung. Das Ding ist aber, was ich mir dabei denke, wenn man jetzt mal wirklich ganz ehrlich ist, ich meine, gut, okay. Kovac hat als Trainer den DFB-Pokal geholt. Das ist was als Trainer nicht so viele Trainer geschafft haben vorher. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, der ist einer von 900 oder so. Ne?
Gab es ja gar nicht so viele Austragungen.
Ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber, was hat denn der, um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, was hat denn der außer dem DFB-Pokalsieg bis jetzt auf der Habenseite als Trainer? Das,
Du
die,
hast
die, Fina die
die Rettung von
Finalteilnahme
Frankfurt.
davor und die Rettung von der Abstiegsmannschaft.
Ja,
Und das ist
und die
jetzt
Etablierung der Abstiegsmannschaft im Bundesliga-Geschäft.
gut. Aber das
Also.
sind jetzt keine Sachen, weswegen man zum Beispiel sagen könnte, RB Leipzig als Beispiel jetzt mal, wir nehmen doch Kovac oder so. Also es hat sich ja jeder schon gefragt, warum die Bayern Kovac nehmen, weil jeder gesagt hat, eigentlich hat er ja nichts auf der Habenseite außer einem Pokalsieg. Zumindest wenn du aus Sicht der Bayern gehst, weil, wow, der hat eine Mannschaft gerettet und etabliert. Ja.
Gut, wobei man sagen muss, als es die Bayern Kovac verpflichtet haben, stand Frankfurt noch auf dem fünften Platz, meine ich. Also du, da war die Saison noch nicht, wurde danach ja erst und vielleicht vermutlich auch dadurch an die Wand gefahren. Womöglich, vielleicht war es auch so wie im Jahr davor gelaufen. Aber ich glaube, dass Frankfurt noch heute von der Defensive profitiert, die Kovac implementiert hat. Warum er das bei Bayern nicht schafft, verstehe ich auch nicht, aber da können wir gleich noch drüber reden. Nur in Stuttgart diese Saison noch, nee.
Also ich glaube, es wäre eine Win-Situation für Stuttgart und nicht unbedingt so eine Win-Situation für
Ja,
Kovac.
dass ein Trainer ist, der grundsätzlich Stuttgart gut tun kann, ja, das mag sein. Stuttgart krankt vorne, hinten, also sobald irgendjemand irgendwas stabilisieren kann, ist ihnen schon geholfen.
Wobei man aber auch im Großen und Ganzen sagen muss, dass Kovac ja sowieso, ich glaube, 2 oder 3 Jahre Vertrag in München hat. Und den
Ja,
kann
also
man
das
ja
ist
auch
nochmal ein
aussitzen.
Aspekt, der dazukommt. Ich meine, ich weiß es nicht, ich kenne die finanziellen Möglichkeiten von Stuttgart nicht im Detail, dass die vor der Saison so viele ausgegeben konnten, lag wohl unter anderem daraus, dass die Profiabteilung ausgegliedert haben. Wie es jetzt hier dann aussieht, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich grundsätzlich, wenn es dann darum geht, die, keine Ahnung, Frischen der zweiten Liga zu übernehmen, wo du dann quasi eine Saison hast, wo du selbst mit Problemen gut durchkommst, also selbst wenn du Probleme hast in der Mannschaft, dass du da eigentlich sicher aufsteigst mit der Mannschaft, die die haben, dann kannst du da die das nutzen, um in Ruhe dein System zu implementieren und dann mit einem Wiederaufstieg was machen. Das ist dann vielleicht noch im Bereich des Möglichen. Aber ich würde eben auch immer beachten, dass die ja schon fast HSV-mäßig am Trainer verbrennen sind.
Ja.
Beziehungsweise wenn sie auch noch Weinzierl entlassen würden, das mal vorausgesetzt. Ja. Also dann hast du da auch innerhalb von 1,5 Jahren 3 Trainer gehabt. Das ist schon vielleicht auch nicht unbedingt das Umfeld, in das du dann reinkommen willst. Weil es ja natürlich auch immer Auswirkungen auf Spieler und so weiter hat, wenn da klar ist oder du bei jedem Trainer das Gefühl hast, der bleibt sowieso nicht lange.
Ja.
Werden
Ja, in so
sehen.
gesehen hast du auf jeden Fall recht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, warum wir Kovac und du hast es eben gerade schon gesagt, Kovac gescheitert angesprochen haben, ist, dass Kovac noch, sagen wir es mal so, seinen Job beim FC Bayern hat und er mindestens eine Jobgarantie für das Champions-League-Spiel diese Woche bekommen hat von Hoeneß. Aber Hoeneß gesagt hat, dass alles beim FC Bayern jetzt hinterfragt werden muss, wo er den Trainer auch richtigerweise dazu zählt. Weil wenn man sagt, alles ist natürlich der Trainer auch dabei. Denn Bayern hat tatsächlich zu Hause, und das ist unser zweites Spiel, 3:3 unentschieden gegen Düsseldorf gespielt. Und das Ganze nach einer 3:1 Führung. Also eigentlich einem sicheren Doppelpack von Müller. Nee, Quatsch, Süle und dann Müller. Und eigentlich war das so ein Spiel, was du sicher in die Halbzeit bringst und dann in der zweiten Halbzeit nachlegst und dann geht es 2:1 in die Halbzeitpause. Sie legen dann das 3:1 drauf und vergessen dann ab der 75. Minute, wie man Fußball spielt.
Ja, nicht unbedingt. Ja, das haben sie eigentlich auch vorher schon vergessen, wenn du dir den Anschlusstreffer anguckst. Also das ist ja wirklich lächerlich verteidigt gewesen von den Bayern. Also das sind ja wirklich absurde Tore, die da fallen. Und ich weiß es auch nicht. Also da kannst du ja als Trainer noch so gutes Defensivkonzept machen, wenn deine Innenverteidiger dann da nur hinterher schleichen oder zugucken, wenn die Gegner da im Strafraum agieren. Also irgendwann sind dann deine Möglichkeiten aufgebraucht.
Ja, und ich meine auch, dass
Und
das 3:3 ist in der 94., 93. Spielminute gefallen. Ja, 93. Nachdem ganz kurz vorher Hummels auch noch neu eingewechselt wird. Und ja, das ist natürlich nach allem, was wir auch gesagt haben. Du hattest mir sofort geschrieben, weil ich ja die Aussage getätigt habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich gesagt hatte, wenn sie gegen Düsseldorf verlieren oder wenn sie nicht gewinnen. Ich glaube, ich hatte gesagt, wenn sie nicht gewinnen, ne?
ich glaube nicht gewinnen, weil wir über Düsseldorf verlieren, hätten wir, glaube ich, da muss ich gar nicht drüber reden,
Ja,
was dann passiert.
dass ich hatte gesagt, dass er fliegt, wenn sie gegen Düsseldorf nicht gewinnen. Und es ist jetzt im Moment sehr, sehr schwierig. Im ersten Moment konnte ich es dir nicht beantworten. Jetzt, wo ich die Worte vom Uli gehört habe, sage ich ganz klar, die beschäftigen sich mit neuen Trainern und der wird gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder wird gegangen, sagen wir es mal so.
Ja, das, ich glaube, mittlerweile bist du an dem Punkt, wo er einfach nicht mehr tragbar ist. Also Uli Hoeneß ist ja wirklich, ja, ich weiß nicht, was mit diesem Menschen passiert ist, aber wenn er jetzt im Interview mit Journalisten sagt, oder diese auch dazu auffordert, sich die Gegentore anzuschauen, genau anzugucken und dann auch zu kritisieren, zu schreiben, was da falsch lief, nachdem er hier auf seiner legendären Pressekonferenz, in der er ja nicht nur über Ex-Spieler abgeledert hat, sondern über Journalisten, Karl-Heinz Rummenigge mit die Würde des Menschen ist unantastbar, Journalisten kritisiert haben, wenn sie einem Boateng die Weltklasse absprechen und weil die hat er aktuell nicht mehr. Und jetzt bist du mittlerweile an dem Punkt, wo du das eingestehst, das ist alles so absurd.
Also ich muss vor allen Dingen sagen, Uli Hoeneß hat gesagt, alles beim FC Bayern muss hinterfragt werden. Weißt du, was für mich einfach nur das große Problem sein wird? Glaube ich.
Er wird sich nicht
hinterfragen. Genau, das nämlich Hoeneß und Rummenigge. Vielleicht mit Salihamidzic, weil er einfach die Schnauze hält und macht, was die beiden sagen. Dass die drei.
Ist so ein Schoßhündchen.
Ja, ja. Dass die drei quasi alles andere überdenken, außer sich selbst. Und ich glaube, das wird für den FC Bayern an sich ein riesengroßes Problem. Die werden einen anderen Trainer finden. Die werden einen Trainer finden, der die auch wieder erfolgreicher macht. Ich lege mich da jetzt fest, dass die Bayern dieses Jahr nicht Meister werden. Aber es wird ein echt hartes Stück Arbeit. Und ich meine, ich wollte es dir noch schicken, weil ich mir noch dachte, ach, guck mal, wie fein. Weil irgendwie der, ich glaube, ich sah, glaube ich, auch irgendeinen Mitschnitt von einem Interview oder so, wo Hoeneß meinte, er würde das jetzt noch, keine Ahnung, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er würde es jetzt noch ein, zwei Jahre machen.
Ich glaube, zwei,
drei. Oder zwei, drei oder so. Und dann würde er einen, und da war dann auch gleich wieder so Lobhudelei mit dabei, einen intakten und finanziell perfekt aufgestellten Verein an einen Nachfolger übergeben. Und dann schauen wir mal, wo ich dann schon dachte, hey, da hat endlich einer der schlimmsten Köpfe im deutschen Fußball mal seinen Rücktritt angekündigt, sozusagen. Inoffiziell, ohne jetzt ein genaues Datum zu nennen. Ja, und dann ich frage mich langsam, wofür die einen Aufsichtsrat haben. Also, da muss was ganz anderes hinterfragt werden, als vielleicht im ersten Moment der Trainer, wobei der natürlich auch da hinterfragt werden muss, das ist ganz klar. Aber es
müssen, die Sache ist, mit dem Trainer, dass ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich Kovac nicht für so einen schlechten Trainer halte, wie es aktuell dargestellt ist. Aber ich habe es schon mal erwähnt, so ein Trainer, wenn er mit der Mannschaft nicht zurechtkommt, und ich glaube, das ist hier der Fall, dass sich eingesessene Stars von einem Kovac nicht sagen lassen, so ein Gefühl, dann hast du zwar das Problem in der Mannschaft, aber was kriegst du eher ausgetauscht, die halbe Mannschaft oder einen Trainer?
Also ich merke, oder ich habe so das Gefühl, da herrscht im Großen und Ganzen ein Respektsproblem, weil ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, als Müller damals irgendwie meinte, wir sehen uns dann im Herbst zu Jupp Heynckes und das aus Spaß sagte, stand ja schon fest, dass Kovac kommt. So, und in dem Moment ist das eigentlich ins Gesicht gepisst, so, um es jetzt mal so ganz hart auszudrücken. Aus meiner Sicht zumindest. Und wenn man sich dann auch noch anguckt, wie seine Frau sich dann auch noch daneben verhalten hat, mit ihrer Snapchat- oder Instagram-Posterei, die sie da hatte, ich will dem Ganzen jetzt ja zu viel Gewicht geben, aber da merkst du einfach, dass den keiner in irgendeiner Art und Weise respektiert. Und ich frage mich vor allen Dingen auch, bei dieser Pressekonferenz, ne, wo war, also wenn ich mich da hinstelle und wenn ich die Entscheidungen des Vereins unterstütze, dann stehe ich doch als Verantwortlicher eines Vereins als eine Einheit da. Und dann sind das doch nicht nur Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic, da steht doch dann auch ein Trainer dabei. Wenn du mich fragst. Also ich meine, klar, du kannst dem Trainer auch den Rücken stärken, aber zumindest was, wenn alles verteidigt wird, wie kann ein Hoeneß die taktischen Aufstellungen von Kovac verteidigen? Das ist doch Bullshit. Das muss doch Kovac selbst machen.
Ja, darum ging es ja nicht mal. Sie haben ja nicht mehr fundiert irgendwas verteidigt. Vielleicht wollte Kovac auch nicht dabei sein. Das würde ich mir auch zutrauen. Hätte ich dann sein, dass er da auch nicht gewollt. Ja,
auch
sowas. Ja. Salihamidzic war ja auch nicht wirklich dabei. Das ist halt so ein Rummenigge-Hoeneß-Ding gewesen. Und jetzt hast du den Salat, aber was ich einen ganz interessanten Gedanken finde, wenn du vorhin angesprochen hast, dass Kovac nicht so viel erreicht hat in seiner Trainerkarriere, dann landen wir aber trotzdem beim DFB-Pokalsieg, da er unter anderem auch gegen die Bayern war. Und was meinst du denn, wenn Kovac den Pokal nicht holt, das Finale verliert, würde dann eher oder weniger akzeptiert in der Mannschaft? Also ist aktuell irgendwie auch so ein kleiner Groll da, dass er ihn die letzte Saison quasi versaut hat? Und dass man ihnen das eher übel nimmt als anrechnet, mit Frankfurt die besiegt zu haben.
Das weiß ich
Weil ich
nicht.
glaube, diese Selbstgefälligkeit wäre in der Mannschaft durchaus da, dass das passiert. Und dass das auch immer noch, dass quasi sein größter Erfolg als Trainer in der Mannschaft dazu sorgt, dass er noch weniger Respekt
Ich
bekommt.
muss dir ganz ehrlich sagen, das wäre definitiv etwas, was vorstellbar wäre. Auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, ob ich mir das so vorstellen könnte, aber du merkst auch einfach, dass die Meinungen auch vollkommen zweigeteilt sind in der Mannschaft. Ja, du hast auf der einen Seite einen Robben, der in einem Interview sagt, ja, im Moment sind wir nicht gut genug, um Meister zu werden. Wir müssen uns steigern. Und der ganz klar sagt, wir haben Defizite und wir müssen was machen, wenn wir das machen wollen. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel einen Sandro Wagner, der ja auf eine gewisse Art und Weise sowieso schon immer ein bisschen grenzdebil war, auch wenn ich sowas ja eigentlich mag. Der aber dann sagt, ja, wir sind mit 20 Punkten Vorsprung Meister geworden und jetzt sollen wir auf einmal nicht mehr gut genug sein, das ist ja Schwachsinn. Also, du siehst auch beim, oder du merkst es ja auch in der Öffentlichkeit bei manchen Leuten, dass die total realitätsfern sind oder bei manchen Spielern, dass sie total realitätsfern sind und überhaupt nicht mehr anständig reflektieren können, was ist jetzt gerade
Ja.
passiert. Oder hast du jemals gehört, dass sich ein meiner Meinung nach sehr intelligenter Fußballer, wie zum Beispiel Mats Hummels, durch eine blöde Ausrede wie ich war erkältet rausgeredet hat?
Du, Mats Hummels, ich hatte früher denselben Eindruck, mittlerweile hat sich das echt komplett
Hat sich
gewandelt.
das
Also,
gewandelt,
was
seitdem
der.
der bei den Bayern ist, oder hatte sich das schon vorher
Ja,
gewandelt?
also vielleicht auch vorher und ich habe es nicht mitbekommen, aber seit er bei den Bayern ist, lässt er seine Sachen halt vielleicht auch mehr raus, ich weiß es nicht, aber seitdem fällt es mir mehr auf.
Okay. Also ich hatte
Und
ich hatte diesen Eindruck von Mats Hummels auch nach seinem Bayern-Wechsel immer noch, aber für mich ist das ein ganz klares Indiz, dass es da solche und solche gibt. Also die wissen, glaube ich, selbst einfach gar nicht, mit dieser Situation umzugehen, weil die
ja,
in den
also
letzten 2 Jahren,
deshalb.
glaube ich, in den letzten 2 Jahren, sei schon in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich, zu so einem Zeitpunkt der Saison nicht auf Platz 5 gestanden haben, ne? Obwohl 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel.
Kann vermutlich sein. Also die Sache ist, sie können ja fast froh sein, dass sie nicht nur auf Platz 6 abgerutscht sind. Ich glaube nicht, dass die Bayern dieses Jahr Meister werden, weil ich glaube auch nicht, dass ein neuer Trainer diese Probleme behebt. Da stimmt irgendwas in der Mannschaftsstruktur absolut nicht. Ich glaube, da musst du wirklich also sowohl aussortieren als auch frisch verstärken. Nicht nur, um die Qualität wieder anzuheben, die ich ja vor der Saison schon etwas angezweifelt habe. Aber was da gerade abgeht, das ist halt echt, ja, das ist krass. Und ich wüsste auch aktuell nicht, also wenn Kovac jetzt mal entlassen wird, wovon man ja ausgehen kann, denke ich, dass bis zum Winter wahrscheinlich erstmal kein neuer Trainer kommt, mit dem man langfristig dann arbeiten will. Und gut, ich
Ist
meine,
halt die
Champions League
Frage, wer
ist
es
so weiter, ne?
interimsmäßig macht, ne?
Ja, kannst ja einen aus der Jugend hochziehen, da weiß ich jetzt nicht, wen die da haben, aber oder Interimstrainer wirst du schon finden.
Zur
Aber
Not macht's der Uli selbst.
du
Ich
lass
wollte
jetzt,
gerade
ich würde es ihm
sagen,
zutrauen. Also
eigentlich ist es, naja.
ja.
Aber bin
Gut.
ich voll bei dir.
Aber viel beeindruckender möchte ich, das möchte ich noch anmerken. Düsseldorfs Leistung fand ich sehr gut. Also, dass du auch bei einem 3-1, wenn du 3-1 zurückliegst in München bis in die über die 75. hinweg, dann noch so zurückzukommen, das ist schon stark. Und das zeigt halt auch von einer gewissen Mentalität in der Mannschaft, die du für den Abstiegskampf halt brauchst in der Bundesliga.
Genau, und
Von
das
daher
sah
bin ich
ja vor zwei,
gespannt.
drei Spieltagen noch ganz, 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 ganz
Das
anders
sah
aus,
noch
ne?
ganz anders aus. Ja,
Und
also tabellarisch hat es natürlich nicht so viel getan, aber es ist ja alles sehr eng da unten bei den letzten vier. Aber es kommen möglicherweise einfache Heimspiele gegen Mainz und Freiburg, wobei die Mannschaften sich natürlich auch wieder etwas gefangen haben. Also bis zur Winterpause könnte Düsseldorf vielleicht noch ein bisschen was gut machen.
ja, und was man auch dabei natürlich noch erwähnen sollte, finde ich, wenn man über das Spiel spricht, auch um dem Stürmer da sein Gutes zu tun. Alle 3 Tore von Düsseldorf hat Luke Bacchio geschossen und hat also quasi einen schönen Dreierpack gemacht. Der erste Bundesliga-Dreierpack, weil ist ja auch sein erstes Jahr in der Bundesliga. Von daher kann man da auch nochmal sagen, Glückwunsch. Vor allen Dingen
Definitiv.
hat er sich das schön erkämpft, weil er durch einen Abwehrfehler sogar das 1:0 von Süle aufgelegt hat. Und dann quasi die Mannschaft so rauszureißen, weil er sich einfach nicht hat unterkriegen lassen. Und man muss auch dazu sagen, dass er auch noch ein, zwei andere Situationen hatte, wo er schon früher hätte abdrücken können, wo halt quasi Neuer auch ein, zweimal sehr gut gehalten hat. Also für ihn
Ja,
sehr
also
schön,
das
Düsseldorf sehr schön und die Bayern.
war eigentlich auch insgesamt gut anzuschauen, das 3-3. Genauso wie das 3-3 zwischen Hertha und Hoffenheim.
What an Überleitung, my friend.
Die war aber auch sehr
Ja.
einfach.
Genau. Hertha Hoffenheim, 3:3. Ein sehr, sehr aufregendes Spiel. Alleine schon, weil das 1:0 für Hoffenheim nach, ich glaube, 20 Sekunden gefallen ist oder so. Oder 30. Also auf jeden Fall in der
Du, die
ersten Minute.
Sekunden sah doch jetzt nicht im Kopf.
Und ja, schade, ich sehe jetzt hier auch gerade nicht. Im Text nichts irgendwie mit einer genauen Sekundenanzahl, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und man legt dann auch relativ zeitig das 2:0 nach in der 10. Minute. Fängt sich danach kurz danach das 2:1.
Aus
Aus
Hoffenheimer Sicht
Hoffenheimer
jetzt.
Sicht, genau, ja. Und dann stellst du eigentlich auf 3:1 und bist eigentlich durch, sag ich mal, mit der Nummer. Oder beziehungsweise, ich habe ja schon mal gesagt, 2 Tore Vorsprung reichen mir in der Bundesliga nicht mehr, um durchzukommen. Und das hast du hier halt auch gesehen, weil ja, dann in der 60. Minute irgendwann so um den Dreh rum Hoffenheim immer schwächer geworden ist. Berlin kam immer mehr und dreht so auf, dass sie kurz vor Ende des Spiels noch auf 3:3 stellen. Also, da ging einiges in dem Spiel. Das war
Das war schon sehr unterhaltsam.
vor allen
Ich
Dingen als
meine,
neutraler Zuschauer.
ja, und ich glaube auch, dass es Berliner Fans oder dass es für die Hertha ganz gut ist,
Ja.
weil wir hatten ja vor 2 Jahren so ein Spiel gegen die Hertha, das 3-3 ausging. Ähnlich später Ausgleich gehabt und das fühlte sich auch wie ein Sieg an. Und hier nach den zuletzt 2 Niederlagen und 3 Unentschieden, die du hattest, ne?
Eine
Seit dem Spiel gegen die Bayern.
Sieglosserie.
Eine Sieglosserie, die nur durch den DFB-Pokalsieg unterbrochen
Ja,
wurde.
und auch noch Probleme hattest mit den Fans, ne? Das kam ja auch noch dazu. Da gab es ja noch
Ja, das,
vereinsinterne Querelen.
ja, gut. Und Hoffenheim kann man natürlich kritisieren, dass sie da ein bisschen zurückstecken. Ich pflichte dir auch grundsätzlich bei, dass 2 Tore Vorsprung zu verwalten, gerade auswärts, doch etwas riskant ist. Aber es ist natürlich insofern relativierend, als dass sie nun mal in der Champions League noch ran müssen, wo aktuell, glaube ich, zwischen Platz 2 und 4 in der Gruppe noch alles möglich ist. Und dass du da bei einem 3-1 in der 60. Minute dann dir denkst, okay, jetzt nicht mehr Vollgas, das finde ich durchaus verständlich.
Ja.
Ist natürlich blöd, dass es dann so endet, aber der Gedanke ist nicht total unsinnig.
Pflege ich dir vollkommen
Aber
bei.
es.
Ich glaube, die spielen jetzt gegen Donetsk am Wochenende, jetzt unter der
Ja,
Woche in der Champions League. Und
Schachtja
ich, genau, und ich
Donetsk.
meine sogar, dass ich eben gerade noch mit Zusammenfassung irgendwas davon gehört habe, dass es ein entscheidendes Spiel in Donetsk ist. Also ich habe jetzt die Tabelle nicht genau vor Augen, aber es scheint ein entscheidendes Spiel zu sein, deswegen.
Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Donetsk 2 Punkte, Hoffenheim 3 und Lyon 6. Wobei sie halt schon zweimal gegen Lyon gespielt haben. Das heißt, danach kommt noch ein weiteres Spiel gegen Man City, die dann möglicherweise schon durch sind. Oder höchstwahrscheinlich, jetzt habe ich deren Punktzahl nicht genau im Kopf. Aber da könntest du dann möglicherweise was holen, wobei es ja dann, glaube
Ja
ich,
gut, das heißt ja auch
in Manchester
gleichzeitig, dass
wäre.
Lyon gegen Manchester spielt und wenn Manchester da gewinnt und
Ja, ich
Hoffenheim
glaube, jetzt
jetzt
gegen Donetsk
gegen.
geht es vor allem darum, dass du halt die nicht an dir vorbeiziehen lässt.
Ja, eben. Also wenn.
Also, wenn du jetzt unentschieden spielst, dann hast du halt das Problem, dass du am letzten Spieltag noch von ihnen überholt werden kannst und du kommst nicht in an Lyon vorbei. ja, wenn die in Lyon gewinnen. Und wenn du jetzt oder gar verlierst, dann bist du jetzt Gruppenletzter und hast danach eben das schwere Spiel in Manchester noch oder möglicherweise schweres Spiel. Also das ist schon eigentlich ein Must-Win, auch weil es der einfachste Gegner in der Gruppe ist.
Ja, dann in so gesehen, so ist das 3 zu 3 meiner Meinung nach erklärbar, aber nicht entschuldbar. Also man muss schon,
Ja,
aber
also
stempeln wir es ab
es
mit kann passieren und es war ein schönes und ereignisreiches Fußballspiel.
ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist so erstmal das Wichtigste. Thema ereignisreich. Das Spiel, worüber wir uns am meisten gefreut haben diese Woche, nämlich das Spiel mit einer Beteiligung von Eintracht Frankfurt. Und zwar Augsburg gegen Frankfurt in Augsburg. Und ja, Frankfurt gewinnt 3 zu 1 und ist, ich weiß gar nicht, ob man es anders sagen kann, aber also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr ein überaus verdienter Sieg und ist mit Abstand die klar bestimmende Mannschaft gewesen. Auch hier ist direkt in der ersten Spielminute das 1 zu 0 für Frankfurt gefallen.
Das ist recht häufig passiert, diesen Spieltag.
Ja. Und auch, also es geht dann 1 zu 0 in die Pause, wobei man da aber sagen muss, das sieht man auch schon, wenn man sich die Zusammenfassung anschaut. Wenn das Spiel 4 zu 1 in die Pause geht, dann darf sich keine der beiden Mannschaften beschweren. Also 4 zu 1 aus Frankfurter Sicht, sagen wir es mal so, weil da waren noch.
Och, ich würde eher 3-3 sagen. Also da hatte auch noch Frankfurt Chancen. Bis zur 15. Minute so und dann hat Augsburg übernommen. Aber ja, dass da teilweise glückliche Aktionen dabei waren, gebe ich dir
Ja.
recht, aber so viel würde ich da gar nicht mehr
Ja, es waren jetzt, also
Augsburg
es
zugestehen.
waren jetzt von Augsburger Sicht waren jetzt nicht so die unfassbaren Hochkaräter dabei. Aber bei Frankfurt war schon ein, zwei Dinger dabei, fand ich. Also auch so dieser Lupfer von Jovic. Oder war der in der zweiten Halbzeit?
Ja, eben,
Ah, ne, der
also
war in der ersten.
achso, du meinst 4-1 für
Ja,
Frankfurt?
ja, ja,
Achso, ja.
ja.
Jetzt
Das,
habe ich jetzt gerade
mein,
falsch
nee,
gehört.
nee, meinte
Nee,
ich ja
aber
aus
trotzdem
Frankfurter
fand ich
Sicht.
das ziemlich ausgeglichen danach. Also da hätte auch auf beiden Seiten einige Tore fallen
Ja,
können.
also von der Leistung her war es dann sehr ausgeglichen, aber von den reinen oder von der Qualität der Torchancen her braucht man sich nicht beschweren, wenn Frankfurt mit 4 zu 1 da in Führung in die Halbzeit geht. Sie gehen aber nur mit 1 zu 0 Führung in die Halbzeit, was eine sehr gefährliche Führung ist, meiner Meinung nach. Kommen aber direkt aus der Halbzeitpause wieder raus und schießen nach 2 Minuten das 2 zu 0. Ja. Und bestimmen die zweite Halbzeit komplett, muss man eigentlich sagen. Schießen in der 68. Minute dann auch noch das 3 zu 0, was etwas kurios war. Was glaubst du? Da hätte ich nämlich ganz gerne mal deine Einschätzung. Ist das ein normaler Zweikampf gewesen, der vorher war mit Da Costa und dem Keeper? Oder wäre das, wenn Rebic jetzt nicht da gewesen wäre, ein Elfmeter gewesen?
Ich weiß nicht, wo das Foul stattgefunden hat.
Ich glaube, ich meine im 16er.
Okay, also der Schiri hat definitiv Vorteil angezeigt. Also von daher hätte er
Okay,
es
dann wäre
gepfiffen,
es ein
wenn es
Elfmeter
eben
gewesen, wenn der
nicht.
Ball nicht drin gewesen wäre.
Ja, ist eine von diesen. Es hast ja eigentlich selten, dass sowas als Vorteil laufen gelassen wird, weil der dann wirklich. Also eine bessere Chance als Elfmeter hast du ja kaum. In dem Fall war es aber so, weil Rebic ja völlig frei dann war und einschieben
Ja,
konnte.
ja.
Also, nee, aber der Schiri hat definitiv. Das ist auch direkt was, worauf ich geachtet hatte. Weil ich das immer ganz interessant finde. Aber er hat direkt Vorteil angezeigt und quasi wäre der Ball nicht mehr bei Rebic angekommen, hätte es den Elfmeter gegeben.
Ja, das wäre auch meiner Meinung nach definitiv richtig gewesen, weil der Lute, heißt er ja von Augsburg, da schon etwas unbeholfen in den Mann gesprungen ist. Aber ich meine, gut, wenn du halt 2 zu 0 hinten liegst und du willst halt mit aller Gewalt den Winkel zumachen, man kann das schöner lösen, aber gebracht hat es ja nichts. Ja, und dann in der 90. Minute hat Augsburg nach einer Ecke, meine ich, müsste es gewesen sein, dann auch noch den Ausgleich, den Anschlusstreffer geschossen. Aber ja, natürlich viel zu spät. Und ja, für mich siegt Frankfurt, wenn ich hatte auch unentschieden getippt, zum Tippspiel kommen wir nachher auch nochmal. Für mich siegt Frankfurt relativ überraschend und also in der Klarheit überraschend. Weil ich ein sehr, sehr enges Be Spiel beziehungsweise ein Unentschieden eigentlich getippt hatte, weil ich Augsburg auch für eine sehr starke Mannschaft dieses Jahr halte. Aber man hat verdient gewonnen und war kurzzeitig über Nacht Tabellenzweiter. Das war sehr
Ja,
schön.
es ist, ich meine, so ein Spiel in Augsburg ist auch immer so ein Härtetest, ne? Die sind zu Hause zumindest meist sehr stark,
Und war da nicht irgendwas,
relativ
dass
unangenehm zu
Frankfurt
spielen.
in Augsburg schon seit 7 Jahren nicht mehr gewonnen hat oder so? Und dass das das erste Mal in 7 Jahren war? War da nicht irgendwas?
Das kann sein, ich kann mich jetzt. Ja, das war irgendwas. Also die 7 Jahre, die Augsburg in der Bundesliga, das haben sie da nicht gewonnen. Und daran siehst du halt, ne? Und das ist so eine ganz eigene Art der Prüfung deiner Form, ja. Also, ob es jetzt ein starker Gegner zu Hause ist, ein starker Gegner auswärts oder gerade so ein schwacher oder vermeintlich schwächerer Gegner auswärts, ist ja, haben wir gegen Nürnberg gesehen, dass das eine Stolperfalle sein kann.
Ja.
Und jetzt hier in Augsburg hast du das relativ souverän runtergespielt. Wobei die jetzt auch sind jetzt abgerutscht auf Platz 13 und haben ja zuletzt Niederlage gegen Hoffenheim und entschieden gegen Nürnberg und auch dazwischen den Sieg gegen Hannover, aber auch dann davor Leipzig und Dortmund nur einen Punkt geholt aus den beiden Spielen. Sie fallen so langsam ab nach dem eigentlich recht guten Saisonstart und sind jetzt nur noch 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Die müssen aufpassen. Also das nächste Spiel ist jetzt in Stuttgart von Augsburg. Ich glaube zwar, dass die da rauskommen, auch weil deren Torkanone Finn Bogason erst die Hälfte der Saisonspiele absolviert hat und in denen hat zwar abgeliefert, aber
Ist jetzt auch wieder
wenn er
verletzt, ne?
fehlt, fehlen ihm auch die Tore.
Man muss vor allen Dingen auch noch dazu sagen, dass Augsburg momentan umringt ist von Schalke und Leverkusen. Und ein Punkt ist zum Beispiel hinter Mannschaften wie Freiburg und Mainz, die sich stellenweise auch ziemlich gut verkauft haben diese Saison. Stellenweise Mainz
Ich
hat.
würde zumindest, also vor allem jetzt halt zuletzt ziemlich gut verkauft haben, also mit entgegengesetzter Formkurve.
Genau, und da muss Augsburg auf jeden Fall aufpassen, dass man da, also ich sag mal so, wenn nächsten Spieltag Schalke gewinnt und Nürnberg gewinnt und man selbst gegen Stuttgart verliert, dann steckt man nämlich auf einmal unter den letzten vier.
Also, ja, klar. Also wenn man gegen Stuttgart verliert, dann ist man mittendrin. Also das ist ja allein daran, dass Stuttgart dann nur noch 2 Punkte weg ist.
Genau. Und dann.
Und danach stehen ja die direkten Duelle gegen Augsburg und gegen Leverkusen und Schalke an. Also wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt gegen Stuttgart gewinnst, hast du danach halt deine Tabellennachbarn zu Gast. Und das ist dann auch nochmal,
Also das sind drei
sind dann auch
ziemlich
nochmal wichtige
vorentscheidende
Spiele bis
Spiele,
zur
zumindest
Winterpause.
Hinrunden entscheidende Spiele für Augsburg.
Ja.
Weil es dafür, weil sich da entscheidet, ob man die Hinrunde in Richtung Mittelfeld abschließt oder eher sich für die Rückrunde auf den Abstiegskampf einstellen kann.
Ja.
Schwierige Situation. Bin ich gespannt, wie sie das regeln. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und das ist Mainz gegen Dortmund. Beides ehemalige Klopp-Vereine. Und
Die beiden ehemaligen Klopp-Vereine, um genau
genau,
zu sein.
eigentlich die beiden ehemaligen Klopp-Vereine. Und ja, es ist ein sehr, sehr hartes Spiel in der ersten Halbzeit gewesen, aber
Das war schwere Kost.
ja, weil es nicht sehr attraktiv war. Und es hat irgendwie so
Nö.
der letzte Durchschlag gefehlt. Es geht auch mit 0:0 in die Halbzeit.
Ja, und was machst du als Dortmund, wenn du ein Tor brauchst?
Du wechselst jemanden ein.
Ja.
Du wechselst Alcacer ein in der 64. Spielminute und der trifft in der 66. Spielminute. Und jetzt muss ich dich mal ganz ehrlich fragen, wo war dieser Typ in den letzten Jahren bei Barca? Wie Also, wie viel besser ist ein Luis Suarez, wenn dieser Typ nur die vierte Geige im Sturm spielt und der eigentlich
Sehr viel
trifft, wie
besser.
er will?
Also ich meine, wenn er, ich glaube, wenn, dann ist er durchaus mal als Einwechselspieler zum Zuge gekommen bei Barcelona. Da hat er ja nicht so abgebrannt.
Ich fand das sehr, sehr schön.
Aber ich muss dir sagen, als jemand, der gerade Suarez auch zu seiner Zeit beim FC Liverpool sehr häufig gesehen hat, das ist schon nochmal eine andere fußballerische Klasse.
Ja, das ist in dem Moment natürlich sehr hochjubelnd für Suarez, sage ich jetzt mal, aber das mindert auf keinen Fall, wie gut Alcácer ist. Oder vielleicht ist er auch in
Nö,
einem
wie gesagt,
absoluten Formhoch.
ich glaube, dass Barca sich auch ordentlich in den Arsch beißt, dass sie den jetzt für die Kaufoptionen abgeben müssen. Weil so wie er spielt, hat er es in Barcelona ja nicht getan. Ich glaube, dann hätte er auch sonst dort mehr Minuten bekommen. Muss man ja schon
Ja.
sagen. Aber
Wobei man
das,
natürlich
was
auch
er
dazu sagen
abruft.
muss, gerade so als Suarez, Neymar, Messi, da ist schon schwer, Minuten zu kriegen. Ich kann mich erinnern, ich fand das sehr lustig in der Champions League, glaube ich, war das. Da sagte Wolf-Christoph Fuß als Kommentator, dass Alcácer meistens dann gespielt hat, wenn quasi die erste Garde nicht mehr nötig war, weil man zum Beispiel irgendwie sicher im Achtelfinale von der Champions League war und man irgendwie nach Russland bei, keine Ahnung, minus 20 Grad Fußball spielen musste, dann und die erste Garde ist geschont worden, dann hat der auf dem Platz gestanden. Und das zeigt nur wieder, was die für eine Qualität auf der Bank sitzen haben. Also jeder, der sagt irgendwie, dass die großen deutschen Vereine viel Qualität von der Bank holen können und sich dann die internationalen Sachen anguckt, das ist Wahnsinn, was andere Vereine
Jetzt
eigentlich
ist
auf der
es
Bank
natürlich
sitzen
aber
haben.
so, dass ein Alcácer nicht mehr bei Barca auf der Bank sitzt, sondern bei Dortmund.
Ja, und ich frage
Das
mich,
negiert
warum.
deine These ja doch etwas.
Ich frage mich, warum. Also auf der einen Seite nehme ich mal an, dass der hat 3 Jahre war der Ersatzspieler. Ich gehe sehr stark davon aus, oder annähernd 3 Jahre. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, oder 2 Jahre, glaube ich. Der war auf jeden Fall sehr lange Ersatzspieler und ich glaube, der muss diesen Rhythmus finden. So. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dieses Nils Petersen-Phänomen aus letzter Saison. Weil letzte Saison hattest du das Gefühl, dass ein Streich
Das ist aber bei Nils Petersen über der Karriere schon
oder ja,
so
in der
gewesen,
ganzen
oder?
Karriere eigentlich auch schon so, aber letzte Saison war es sehr extrem, fand ich. Dass ein Streich zum Beispiel, ich glaube, Nils Petersen, der hätte in einem Spiel 8 Tore schießen können und der hätte im nächsten Spiel trotzdem auf der Bank gesessen, weil der genau wusste, wenn ich ihn von der Bank bringe, dann macht er mir 2 Buden. Weil er es
Ja,
immer gemacht hat, ne?
es gibt, also wie es jetzt hier war, weiß ich nicht, vielleicht hat Favre sich da auch taktisch etwas vertan, dass er dachte, mit Götze im Sturm hat er die größeren Chancen, Mainz zu besiegen. Die Sache ist, wenn du quasi dir nicht sicher bist und ein gewisses Risiko mit deiner taktischen Ausrichtung eingehst, du dich dann aber darauf verlassen kannst, dass, wie du eben sagtest, halt der eine Spieler deutlich besser auch von der Bank funktioniert als jetzt der andere. Also, dass du eher von auf Alcácer umstellen kannst als andersrum. Dann würde ich im Zweifel auch mit Götze beginnen und dann lieber meinen Fehler
Ja,
korrigieren
also das
können.
einzige Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo ich Alcácer von Beginn an gesehen habe, war dieses das Champions League-Spiel in Madrid, wo er komplett out of order war, wo er quasi nicht stattgefunden hat. Bei den anderen Spielen, das war
Das.
zumindest eins der Spiele, was ich gesehen habe. Deswegen, wie gesagt, und solange er von der Bank funktioniert, also wenn du dir anhörst, man könnte da jetzt vielleicht eher sagen, natürlich hat Dortmund die Kaufoption gezogen. Das ist ja auch in der Winterpause, in der Winterpause schon, in der Länderspielpause jetzt passiert. Und er hat ja dann auch wieder für Spanien gespielt, etc. pp. Aber auch bei den Ausdrücken und bei seinen Statements und wie der wirkt ja nicht unglücklich. Der wirkt ja nicht so, als würde der sagen, ich will mehr Spielzeit.
Ich glaube, dass aktuell, wenn du so einen Lauf hast und halt trotzdem einfach triffst, dann glaube ich, dass das natürlich auch sehr entspannend ist, auch so ein Verhältnis. Die
Ja.
Sache ist, wenn der dann irgendwann mal aufhört, in 30 Minuten Einsatzzeit zu treffen, dass er dann vielleicht irgendwie so ein bisschen unglücklich wird und denkt, ich habe ja auch nur 30 Minuten zu spielen, wie soll ich da treffen? dass er dann irgendwann mal sich beschweren wird, das kann natürlich schon
Ja.
passieren.
Ja,
Also charakterlich kann ich ihn
das ist
so
tatsächlich.
nicht einschätzen.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, in dem Moment, und das ist wo man jetzt vielleicht nicht sagen muss, oh, Favre Chapeau, sondern das ist einfach was der Trainer sehr, sehr schlau gemacht hat, auch wenn es in dem Fall Favre ist, aber ich glaube, das hätten viele andere Trainer auch so gemacht. Und das ist ein Riesenvorteil, den Dortmund hat. Wenn du mit immer noch einem unfassbar, ich meine, klar, es gibt viele Leute, die sagen, ne, Götze und jenseits von dem, was er eigentlich kann und eigentlich läuft er immer noch neben sich her, bla bla bla. Der ist immer noch unfassbar ballsicher, schwer vom Ball zu trennen und hat immer noch eine Spielintelligenz, dass der dich wahnsinnig machen kann auf dem Spielfeld. Und wenn du dir überlegst, du kommst aus der Halbzeitpause und nach 25 Minuten, wo du gegen einen unfassbar robusten Witzel, gegen einen gefühlt dauerhaft rennenden Reus, gegen einen spielstarken Götze dich kaputt verteidigst und einfach nach 20 Minuten mal Luft holen musst und du dann als Dortmund die Möglichkeit hast, zu sagen, und jetzt bringe ich auch übrigens noch mal unseren spanischen Bullen, der noch allen Saft in den Beinen hat und der macht euch jetzt einfach kaputt. Das ist das ist ein unfassbares Gut, was Dortmund da dieses Jahr hat.
Ja, also man muss ja dazu sagen, dass Mainz noch zum Ausgleich gekommen ist zwischendurch. Also sie wurden nicht komplett überrannt dann vom spanischen Bullen. Aber ja, ich hab gerade mal nachgeguckt. Cassé hat in der Bundesliga 2 Spiele von Anfang an gemacht. Das Spiel in Stuttgart, wo er zur Halbzeit dann ausgewechselt wurde, nachdem es schon 3-0 stand und geschont wurde, hat er eine Bude gemacht. Und das Spiel jetzt zuletzt gegen Wolfsburg, ach nicht ganz zuletzt, aber das gegen Wolfsburg eben auch noch.
Oh, das war ja auch nicht so
Wo
gut, ne?
das war halt insgesamt ein Kackspiel. Ja, steht halt auch 1-0, aber viel Torgefahr kam da von Dortmund auch nicht. Wurde auch später ausgewechselt. Aber die restlichen Spiele, ja, wurde er meistens so um die 60. Minute rum eingewechselt und hat dann immer getroffen.
Wenn du so, wie gesagt, wenn du so einen Stürmer in der 60. bringen kannst, dann ist es einfach. Ja, ein unfassbar hohes Gut. Und vor allen Dingen, das muss man auch dazu sagen, das gehört aber zu Dortmund auch noch dazu, diese Saison, bei denen funktioniert es diese Saison einfach. Also,
Ja, klar.
das ist egal, ob du einen Axel Witzel neu holst und der mit einem Doppelpack im ersten Spiel seinen Einstand feiert, ne? Oder, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn man sich das 2:1 anguckt von Piszczek, das war eigentlich ein ziemliches Gewurste. Und normalerweise war das so ein Ding, Piszczek hat einen ziemlich guten Schuss, aber wo du eigentlich sagst, warum schießt er von da? Aber er hat es halt gemacht und hat das Ding in den Winkel geknallt. Ja, und das sind halt diese Schüsse und diese Momente, die jetzt zum Beispiel diese Saison bei Dortmund oder im Moment unfassbar gut funktionieren, die beim Verein wie den Bayern oder bei Schalke oder sonst wo zum Beispiel gar nicht funktionieren, die einfach diesen Lauf im Moment nicht haben. Und das plus die Möglichkeit, so gut einwechseln zu können, das spielt Dortmund sehr in die Karten. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass sich Dortmund trotz alledem noch damit beschäftigt, weil angeblich nicht Chelsea, irgendein englischer Verein, oder was doch Chelsea, ich weiß nicht, an Pulisic dran ist. Der jetzt auch nicht so abgeneigt ist zu gehen, weil, oder wie man es anscheinend hört, weil er eben auch nur der Einwechselspieler im Moment ist. Und da wird so um die 80 Millionen diskutiert.
Was?
Ja. Und man dann sagt, das ist nämlich das Gerücht, was aufkam, dass sie an Thorgan Hazard von Gladbach interessiert sind als Ersatz. Und das ist halt krass dann schon, ne? Wenn du dir überlegst, dass du eigentlich einen Leistungsträger der letzten 2 Jahre abgibst und dann halt einfach sagst, naja gut, okay, dann holen wir uns halt einen Leistungsträger aus einem anderen Team. Da sind die im Moment schon in einer sehr, sehr guten Position und die haben sie sich halt auch wirklich erarbeitet in den letzten Jahren. Und das merkst du jetzt auch.
Es ist Chelsea gewesen, ja, aber also dass man für den 80 Millionen bezahlt. Gut, es ist England.
Naja, das Ding ist, A, es ist England und B, weiß ich jetzt auch nicht, ist Warte, Pulisic.
Der ist 20.
20 ist der, ne? Und der, ich meine, gut, der hat einen Marktwert von 45 Millionen im Moment. Und ein Vert,
Gut, wo auf Transfermarkt.de?
ja. Und ein Vertrag bis 2020. So. Und wenn er keine
Ja,
Ausstiegsklausel
gut,
hat.
Moment. Ja, 2020 heißt aber auch, dass das im Sommer dann ein Jahr noch ist.
Ja, und wenn er.
Du also als Dortmund, wenn er nicht verlängern will, verkaufen musst
Und
quasi.
wenn er keine Ausstiegsklausel hat und Dortmund weiß, okay, wenn die Engländer kommen, dann erhöhen wir gleich erstmal den Preis.
Ja, aber gut, aber ist Dortmund ist mir jetzt auch ein. Ich meine, vielleicht hat sich da was verändert, aber ist mir jetzt nicht als gute Verkäufer im Gedächtnis geblieben. Ich finde 80 Millionen trotzdem zu viel. Also da, ich würde ihn auch für 60, 70 verkaufen. Als Dortmund jetzt, sag ich mal.
Ja, das auf jeden Fall. Also.
Also gerade wenn du ihn aktuell wohl nicht brauchst und.
Es ist halt auch im
Also
Großen und
ich
Ganzen so ein
weiß nicht.
bisschen die Frage, mit was für einem, also wenn du einen Ersatz holen mu musst oder willst dann dafür, musst du Hazard auch erstmal bekommen. Das ist ja auch noch die andere Sache. Ne? Der muss sich ja dann auch
Der
im
muss sich dann
Klaren
auch
sein,
erstmal
dass er dann
sich
nicht mehr
einbauen.
Stammspieler ist.
Ja.
Und
Das ist das Problem des Erfolgs.
genau.
Aber gut.
Schwierig.
Ja. Auf der anderen Seite habe ich Mainz eins der besten Spiele zuletzt gemacht, fand ich.
Das stimmt.
Also, auch wenn sie jetzt zuletzt zweimal gewonnen hatten, in Freiburg, das war ja schon sehr glücklich, der Sieg. Und gegen Bremen. War so mittelmäßig, aber der Aufwärtstrend ist trotzdem noch nicht vorbei. Tabellarisch sind sie aber einen Punkt zu einem Platz zurückgefallen auf Platz 10. Denn der neue Neunte ist der VfL Wolfsburg. Die haben zu Hause für mich schon doch recht überraschend gegen Leipzig gewonnen.
Also für mich ist es absolut überraschend. Ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet, vor allen Dingen, weil Leipzig die, ich glaube, letzten 6 Spiele gewonnen hat und davon oder 6-0 gespielt hat oder so. Also.
6x0. Es waren 2-0-0s dabei gegen Augsburg und Schalke.
Ja.
Und halt die Niederlage gegen Glasgow in der Europa League zuletzt.
Ja, gut.
Aber in der Bundesliga zuletzt 6x0, ja.
Ja, deswegen bin ich da voll dabei. Ist für mich genauso überraschend wie für dich.
Ja, also das war auch. Ich fand auch. Natürlich hatte Leipzig seine Chancen, aber waren jetzt offensiv nicht so durchschlagskräftig. Und dann hat Wolfsburg kurz nach der Halbzeit den Lucky Punch gesetzt. Ich meine, es gab insgesamt 7 Schüsse aufs Tor in diesem Spiel. Das war jetzt von der spielerischen Qualität her nicht das Beste. Aber auch so ein Spiel braucht einen Sieger. Also es geht unentschieden aus. In dem Fall war es eben Wolfsburg, die dann ein bisschen glücklicher waren. Aber beide hatten Passquoten im niedrigen 70er-Bereich. Das sagt eigentlich schon sehr klar aus, was da, dass das Spiel kein nichts für Feinschmecker war.
Ja. Was aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu erwarten war, weil Leipzig meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt in jedem Spiel das abgerufen hat, was sie eigentlich können müssten, sage ich jetzt mal. Und ja, also Wolfsburg hat ja schon seit ein
Was,
paar Spielen Probleme.
ja. Was nächste Woche ein sehr interessantes Spiel wird, ist Leipzig zu Hause gegen Gladbach.
Ja.
Das könnte ein gutes Spiel werden, finde ich.
Ich fand es sehr, sehr krass, dass, obwohl, nee, da müssen, kommen wir gleich zu, wenn wir über Gladbach reden. Das wäre blöd, jetzt mich da an Gladbach anzuheften. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Alleine schon aus der Tatsache, weil man ja auch nur ein paar Punkte auseinander ist.
Der zweite gegen den
Ja,
vierten, ja.
genau. Und
Der lachende dritte könnte dann bald nicht mehr dritter sein.
genau. Du hast wahrscheinlich gerade den nächsten Spieltag offen. Was ist denn eigentlich der nächste Frankfurter Gegner?
Wolfsburg.
Ah, okay.
Zu Hause. Also in Frankfurt zu Hause gegen Wolfsburg.
Okay. Ja.
Das ist jetzt keine Schande für Wolfsburg, wenn sie da verlieren.
Nee, das auf keinen Fall. Aber wie gesagt, also das wird ein ganz schönes Wird spannend nächsten Spieltag. Also
Ja.
sind alle Spiele
Kann
dabei.
einiges passieren.
Gegen wen spielen die Bayern?
Du, das weiß ich jetzt
Das
nicht.
ist nicht mehr offen. Warte, dann gucke ich mal gerade schnell hier.
Ich habe mir halt die nächsten Spiele von den beiden Teams gerade
Ach so, nee, ich kann es ja gut.
angeguckt.
Die Bayern spielen gegen Bremen.
In Bremen?
Das müsste in Bremen sein eigentlich. Warte, ich gucke mal, jetzt war ich auch schon wieder raus.
Ja, das letzte Hause.
Bitte, bitte.
Ja, in
Ja,
Bremen.
in Bremen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Bremen ist 3 Punkte hinter den Bayern. Da muss er auch erstmal gewinnen in Bremen. An Bayerns Stelle.
Ja, wobei wir nachher noch über Bremen reden werden, von daher
Ja.
will ich da jetzt auch noch nicht vorgreifen.
Ja. Aber
Aber die,
es
ja.
wird auf der nächste Spieltag wird sehr interessant. Das kann man.
Ja, freut euch auf die nächste Folge.
Hey. Das wird bestimmt lustig. Ja.
Hast du zu dem Spiel noch was zu sagen?
Nö, eigentlich nicht. Also das war auch,
Eigentlich
man
nicht.
muss mal im Großen und Ganzen sagen, auch einfach kein schönes Spiel. Also
Nee,
mir hat's
also da
nicht
kann
gefallen.
man taktisch nichts groß sagen. Das war einfach, dass Wolfsburg-Leipzig da niedergekämpft hat, auch irgendwo dann verdient gewonnen hat. Obwohl irgendwie, ja, also wenn das Spiel 0-0 ausgeht, dann wäre es ein sehr klassisches 0-0 gewesen.
Ja, es kam auch nichts von Leipzig, also von daher hat es dann doch vielleicht Wolfsburg aufgrund der ein, zwei guten Angriffe halt schon verdient gewonnen, aber halt, ja.
Kommen wir vom torärmsten zum torreichsten Spiel des Spieltags. Schalke zu Hause, das Topspiel.
Und das muss man sich mal überlegen, das torreichste Spiel, und dann ist es Schalke gegen Nürnberg.
Das ist ziemlich heftig.
Für mich auch absolut unerwartet, auch was meinen Tipp anging. Ich habe auch geflucht mit einem Satz, und da können wir dann jetzt gleich das Ergebnis mit verkünden. Schalke hat bis jetzt in der Saison 8 Tore geschossen, jetzt schießen die in einem Spiel 5.
Ich hatte tatsächlich auch 1-0 für Schalke getippt.
Ja. Schalke gewinnt 5:2.
Das ist sehr krass, ja.
Das ist was, womit ich nicht gerechnet hätte, aber den direkten Konkurrenten auf 3 Punkte Abstand gehalten. Und für Schalke werden es dann ja jetzt auch die nächsten Spieltage Augsburg und was hatten wir eben noch gesagt, wer ist noch bei Schalke? Anyway.
Schalke, Hoffenheim und Dortmund. Also spielen jetzt in Hoffenheim und dann das Revierderby.
Hast du nicht eben gerade noch gesagt, dass Augsburg gegen Schalke und Leverkusen spielt?
Dann könnte Schalke in 3 Spieltagen sein.
Ah, okay. Gut, das kann natürlich sein.
Da kann man irgendwie unterlaufen.
Ja, Derby bin ich mal sehr gespannt, aber im Moment ist das alles, was sie machen können und ich finde, sie haben es auch ziemlich beeindruckend gespielt. Also ich habe mir die Zusammenfassung ja angeschaut und das sah schon im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die waren offensiv plötzlich vorhanden, was es ja die letzten Spiele gar nicht so wirklich gegeben hatte. Ja, und
Nee, also ich meine, gegen Frankfurt hatten sie eine gute Chance, würde ich sagen, mit Embolo. Und eben jenen haben sie ja, so wie Marc Uth, auch noch verloren. Oder beziehungsweise die haben sich ja beide verletzt im Spiel gegen Frankfurt.
das ist ja eigentlich noch der Witz an der Sache, dass das
Ja, das kommt ja
offensiv
noch dazu,
höchste
dass.
Saisonergebnis dann fällt, wenn eigentlich alle Stürmer verletzt sind, bis auf Burgstaller.
Ja, aber. Der hat die Gelegenheit gleich immer genutzt, um zumindest ein Tor zu treffen, zu erzielen. Das zwischenzeitliche 3 zu 1, das, es ging ja mit 2-1 in die Pause, nachdem Schalke schon 2-0 geführt hatte. Und dann passiert etwas, was, glaube ich, so der Bruch in dem Spiel ist, die gelb-rote Karte für Nürnberg.
Ja. Bauer, der halt schon in
Und
der ersten
dann,
Minute die gelbe gesehen hat.
ja.
Und dann halt in der 76. die zweite gelbe, ne? 67. Entschuldigung.
67. Ja, hat aber lange durchgehalten.
Ja, vergleichsweise.
Ja, und dann, ja, dann steht es 3-1. Nürnberg kommt tatsächlich nochmal zum Verkürzen und dann erhöht Schalke untypisch das Ergebnis nochmal.
Ja.
Das ist was, was wirklich so ein bisschen überrascht hat, dass sie noch nach vorne gespielt haben. Ich meine, okay, du bist einer mehr, aber so der typische Schalke-Move wäre es gewesen, halt sich auch gegen 10 Nürnberger zu Hause reinzustellen.
Aber ich meine, wie oft haben wir es bis jetzt schon erlebt, diese Saison, dass auch in Unterzahl Spiele noch gewonnen oder zum Unentschieden gedreht werden? Und dann steht es 3 zu 2. Ich bin ja ein Fan davon, wenn die Trainer sagen, also ich mag das allgemein. Grundsätzlich ist mein Satz auch immer, egal ob der Gegner AFK geht, ranked ist ranked und Bundesliga ist ranked, verstehst du? Drauf. Wenn du, also
Verstehe ich nicht.
ich zum Beispiel, ich nehmen wir mal Deutschland-Brasilien bei der WM 2014.
Ja.
Da ist es mit 5 zu 0 in die Pause gegangen, glaube ich. Und das
Ja.
Spiel ist 7 zu 1 ausgegangen.
Ja.
Ich hätte. Also ich bin dann so jemand, ich sag, als Trainer musst du eigentlich sagen, wir machen weiter und wir zerlegen die weiter. Verstehst du?
Da sprechen aber sehr viele rationale Gründe dagegen.
Es spricht sehr, sehr viel dagegen, aber ich finde das. Ich mag das einfach. Und das ist genauso wie wenn du sagst, es steht 3 zu 1 oder in dem Fall dann 3 zu 2. Du bist einer mehr. Das kannst du verwalten. Verwalte das. Nee. Mach das 4 zu 2, das 5 zu 2 und fahr das Ding sicher nach Hause. Und genau das hat Schalke gemacht. Das ist nicht so ganz mit dem Deutschland-Brasilien-Spiel zu vergleichen, das weiß ich auch. Aber ich mag dieses einfach, dieses, ich mag dieses Verwalten im Fußball nicht. Sondern ich mag einfach dieses Sinn und Zweck vom Fußball oder beziehungsweise das Ziel des Fußballs ist doch, gesagt wird doch immer, das Runde muss ins Eckige. So. Und dann mach doch auch weiter damit. Hör doch nicht in der 60. Minute auf, nur weil du schon 4-0 führst. Dann mach doch ein 7-0 oder ein 8-0 draus. Spricht ja nichts gegen.
Naja, also da spricht gegen, dass du dich nicht verletzen willst, in so einem unbedeutenden Spiel. Da spricht dagegen, dass ganz natürlich ist, dass deine Konzentration nachlässt in so einem Spiel. Und da spricht dagegen, dass du trotz allem den Gegner ja auch nicht demütigen willst. Weil das ist ja auch irgendwie eine Form von Fairplay, dass du dann bei einem 7-0 und du merkst, dass der Gegner überhaupt keine Chance mehr hat, dass du dann halt so ein bisschen zurückstellst. Aber jetzt in dem Fall lag es ja auch unter anderem daran, dass Nürnberg eben noch versucht hat, das Tor zu erzielen. Und das ist halt was mir, also so sehr Nürnberg damit teilweise auf die Fresse fliegt, ich finde es sehr schön, dass sie das machen. Und ich würde ihnen auch gönnen, dass sie damit die Klasse erhalten. Weil das ist wo ich mich freuen würde, wenn es so ein positives Beispiel für gibt, dass man damit eben auch als Aufsteiger einen Klassenerhalt schaffen kann und nicht nur mit hinten reinstellen und Ball nach vorne
Ja,
bolzen.
also ich gebe dir da, was das angeht, aus Nürnberger Sicht gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass ich ja zum Beispiel auch so einer bin, der das überhaupt nicht leiden kann, wenn Trainerspiele schon also wenn Trainerspiele schon herschenken, bevor sie überhaupt gelaufen sind. Sowas wie, keine Ahnung, bestimmte Spieler zu Hause lassen, wenn du zu den Bayern fährst oder so. Ich mag sowas einfach nicht, weil als Trainer musst du bei jedem Spiel sagen, ich will das gewinnen. Egal gegen wen du spielst. Und wenn du als Düsseldorf gegen Real Madrid spielst, dann musst du doch trotzdem sagen, ich will das Spiel gewinnen, ob wir das hinkriegen oder nicht. Das steht mal auf einem ganz anderen Plan, aber ich will das Spiel gewinnen und ich mache alles, um es zu gewinnen. So, klar, das kann man natürlich sagen, der mit 4 gelben Karten vorbelastete Abwehrspieler lässt man den beim Meister zu Hause und so. Das sind so ein, zwei taktische Kniffe. Aber so wie Nürnberg das macht, ist das genau das für mich. Du kannst ja keine Tore schießen, wenn du dann sagst, okay, es steht jetzt 3 zu 2 und wir hoffen auf den Lucky Punch, sondern du kannst ja nur Tore schießen, wenn du nach vorne spielst. Natürlich fängst du dir dann eins, aber ob es jetzt 3 zu 2 oder 5 zu 2 steht, ist auch egal. Verloren hast du dann eh. Das ist vielleicht, wenn sowas oft passiert, für die Tordifferenz irgendwann nicht mehr egal. Aber im Großen und Ganzen, nur wenn du nach vorne spielst, kannst du hoffen, auf das 3-3 zu gehen und dann kannst du abriegeln. Dann kannst du sagen, Glück gehabt, wir
Ja,
nehmen.
wobei natürlich schon ein gewisser Effekt dazu kommt. Ich glaube, dass es dir im Kopf eben nicht egal ist, ob du nur 3-2 verlierst oder 5-2. Also beziehungsweise, dass das bei vielen so ist. Und das finde ich bei Nürnberg ja so beeindruckend, dass es bei denen eben nicht so ist. Du verlierst 7-0 in Dortmund, 6-0 in Leipzig und änderst aber deine Spielweise nicht, weil du eben in anderen Partien damit Punkte holst.
Ja.
Und solange du diese Niederlagen auch so, ja, scheinbar fast spurlos wegstecken kannst, ist es auch sicher was, was funktioniert. Das Problem ist, wenn die irgendwann dann anfangen, an dir zu nagen. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Ich hoffe, dass Nürnberg auch gewisse Ergebnisse mit ihrem Spielstil holen kann. Weil ich das wirklich, wirklich auch überraschend schön anzuschauen finde von dem Aufsteiger. Aber wie gesagt, es besteht eben diese Gefahr. Weil letztlich, auch wenn sie schön spielen, natürlich haben sie nicht die individuelle Klasse. Das heißt, es kommt dann, ein gewisser Anteil kommt einfach über Einstellung und Mentalität. Das ist ja ganz natürlich bei einem Aufsteiger. Und wenn dir die dann flöten geht, weil du dreimal in Folge verlierst mit dem Torverhältnis von 2 zu 17, dann wäre das doch, ja, sehr. Dann kann sowas dich extrem runterziehen und in so eine Negativspirale ziehen.
Ja.
Und dann wäre es um diesen Fußball, den sie aktuell zeigen, sehr schade eigentlich.
Bin ich voll bei dir. Wir kommen zum nächsten Spiel, zum vorletzten Spiel. Und das ist,
Am Sonntag.
genau, und das ist Freiburg gegen Bremen. Das Spiel geht unentschieden aus. Und ja, man muss auch eigentlich ganz ehrlich sagen, Freiburg geht hier mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Mit einer 1 zu 0 Führung durch einen Elfmeter, der nach einem berechtigten Handspiel gepfiffen wurde. Meiner Meinung nach berechtigt zumindest. Und den Waldschmidt sehr schön geschossen hat, kann man auch mal sagen.
Das stimmt,
Er
das
war
war wirklich
ein,
ein
also
sehr guter
besser kannst du
Elfmeter.
eigentlich einen Elfmeter kaum schießen, wenn du ehrlich bist. Also es geht bestimmt besser, aber. Ja. Und ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, verpasst Freiburg eigentlich die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, weil es waren sehr viele Angriffe nochmal dabei, die zu einem Torerfolg hätten führen müssen, muss man schon fast sagen. Ich meine, es war noch ein Pfostenschuss mit dabei und ja, noch andere sehr, sehr knappe Torannäherung. Ja, und dann in der 92. Minute nach einer Ecke gleicht Bremen aus und kann glücklich sein, dass sie einen Punkt mit nach Bremen zurücknehmen.
Das würde ich so sagen. Die hatten natürlich auch ihre Chancen in Führung zu gehen. Bremen, also beim Stand von 0-0 noch. Dass man eigentlich fast insgesamt dafür sagen kann, so war von den Chancen her ein fast ausgeglichenes Spiel vom Spielverlauf, aber natürlich dann doch insgesamt glücklich, weil nach der Freiburger Führung bis in die Schlussphase eigentlich gar nichts mehr kam. Du dann nach einem Standard in der Nachspielzeit noch den Ausgleich machst. Das ist, ja, dann kann man schon von einem glücklichen Ausgang reden. Aber wenn du zuletzt dreimal in Folge verloren hast, ist das vielleicht auch das, was du jetzt mal gebraucht hast. Auch wenn es keine 3 Punkte waren, aber Bremen ist ja auch noch nicht in der Tabellenregion, wo es unbedingt auf die Punkte ankommt. Um sich aus so einer Negativserie zu kämpfen, sondern auch einfach mal um ein Positiverlebnis und das hat es damit auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es auch, glaube ich, einfach mal so ein Ding. Ich glaube, du hast es sehr schwer. Wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, dass am nächsten Spieltag die Bayern kommen. Und ich glaube, du hast es sehr schwer, wenn du dann auswärts in Freiburg verlierst und dann kommen die Bayern zu dir und dann denkst du dir, oh, die haben jetzt unentschieden gegen Düsseldorf gespielt, jetzt drehen die richtig auf, die zerlegen uns jetzt zu Hause, bei uns läuft es im Moment eh nicht. Und jetzt gehst du eigentlich mit einem, es ist ein Unentschieden, aber es ist ja ein gefühlter Sieg, wenn es in der 94. oder 92. oder 93. Minute ist. Und du gehst, glaube ich, eigentlich mit einem relativ guten Gefühl nach Hause und kannst dich halt wirklich dann jetzt in Ruhe auf die Bayern vorbereiten.
Wenn du 3-0 gewinnst, ziehst du an ihnen vorbei.
Ja. Was du natürlich auch erstmal machen musst. Allerdings hat ja fangen die Bayern ja
Nichts
diese
ist
Saison
unmöglich.
gefühlt so viele Tore wie in den letzten 3 Jahren zusammen. Also.
Ja, also wir haben 3 Tore kassiert gegen Gladbach, Dortmund und Düsseldorf, würden mir spontan einfallen, ohne jetzt alle Ergebnisse im Kopf zu haben.
Naja, sie haben im Moment ein Torverhältnis von 23 zu 17 Toren. Ich weiß jetzt nicht.
Das ist jetzt keine absolut schlechte Defensive, aber im Vergleich mit den Mannschaften, die vorhin stehen, eben doch deutlich schlechter. Und dann krankt es auch noch so ein bisschen in der Offensive. Es ist halt bei Bayern, ja, es stinkt überall ein bisschen.
Ja, aber hatten wir ja schon die Bayern, deswegen ist aber auch schwierig, man kommt immer mal wieder drauf, ne?
Ja, die spielen halt immer gegen andere Mannschaften. Das
Schwierig.
hat die Bundesliga so an sich, ne?
Ja, blöde Sache das. Ja, und ansonsten, hast du noch was zu Freiburg gegen Bremen? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben schon mal drüber gesprochen, ehemaliger Frankfurter Luca Waldschmidt, dass der im Moment für seine Verhältnisse einen ganz schönen Lauf hat eigentlich, weil er auch so noch andere Möglichkeiten hat. Er hat jetzt in der Länderspielpause auch einen Doppelpack für die U21 geschossen. Und also wir sind, na gut, was heißt aufgewachsen? Also wir sind sehr, sehr nah aneinander wohnend aufgewachsen. Der kommt quasi sozusagen aus meiner Heimatregion, wobei man jetzt aber dazu sagen muss, er ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre jünger als ich. Also ist jetzt nicht so, dass man in irgendeiner Art und Weise hätte wirklich zusammen aufwachsen können, aber der kommt halt direkt aus der Region, sage ich jetzt mal. Und grundsätzlich freut mich das für den einfach. Ich find's für ihn einfach schön, dass er anscheinend jetzt dann, wenn vielleicht auch nicht als Top-Stürmer, aber zumindest als ein, ja, auf dem Weg zum soliden Bundesliga-Stürmer in Freiburg Fuß fassen kann.
Er ist ein Jahr älter als ich, so viel kann ich sagen.
Ja. Also wie gesagt, er kommt aus einem Ort, das sind, keine Ahnung, das sind von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, 6 oder 7 Kilometer. Das ist wirklich nicht weit weg. Und von daher ist es vielleicht auch so ein bisschen Lokalpatriotismus, dass ich mich für ihn einfach freue. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne auch die Familie nicht oder so, aber mich freut das für ihn einfach. Und ich mag das auch, wenn Frankfurter weggehen aus Frankfurt und woanders, weil sie in Frankfurt nicht zum Zug gekommen sind und dann trotzdem woanders Fuß fassen. Da freue ich mich auch immer. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Oczipka am Wochenende für Schalke getroffen hat, zum Beispiel. Auch als ehemaliger Frankfurter. Ja.
So harte Feelings habe ich jetzt nicht. Zumindest nicht bei Chipka und Waldschmidt.
Ja, wie gesagt, also ich meine, das waren beide Spieler, die sich nie unfair verhalten haben dem Verein gegenüber. Und ich finde es dann einfach cool, wenn die treffen. Also wenn die dann, solange die nicht gegen uns treffen, dürfen die von mir aus gerne alles treffen. Jürgen Klopp hat das mal sehr schön gesagt. Ich wünsche der Mannschaft 32 gute Spiele und 2 beschissene gegen uns. So ungefähr ist es.
Ja. Okay.
Also ich hätte zum Beispiel lieber einen Luca Waldschmidt als Torschützenkönig als einen Robert Lewandowski als Beispiel jetzt mal. Weil es was
Gut,
anderes wäre.
das ja klar. Mir wäre das ziemlich
Aber
egal.
in der Torjägerliste sieht es ja im Moment gar nicht so schlecht aus. Denn
Nee.
Platz 1, 2 und 3, alle drei mit 9 Toren, zweimal Frankfurt, einmal Dortmund. Kann man mal machen. Ne?
Kann man mal machen. Und auf Platz 4 folgen dann 2 Spieler mit jeweils 8 Toren von Gladbach.
Und einer mit 8 Toren von Dortmund.
Ja, aber Gladbach zu diesen 8 Toren kam ja noch zumindest ein Treffer dazu. Denn Hazard hat sein Torekonto aufgestockt.
Jo.
Und damit das frühe 1-0, das dritte Tor in der ersten Minute in diesem Spieltag von Hannover 96 ausgeglichen und damit den Weg geebnet für einen ziemlich beeindruckenden Gladbacher Heimsieg.
Ja, ein 4:1 ist es dann geworden aus Gladbacher Sicht. Und Ich meine, genau, also ich muss es gerade selbst nochmal zusammendrücken. Also Gladbach hat zum Start direkt gepennt und Wood hat das ausgenutzt. Ich glaube, das hier war das Tor nach 20 Sekunden. Ich will jetzt aber echt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, wie du auch eben schon sagtest, in der ersten Minute. Ja, und Hazard gleicht das Ganze in der siebten Spielminute dann aber direkt aus. Und Gladbach geht dann kurz vor der Halbzeitpause, wie man immer so schön sagt, ein psychologisch wertvoller Treffer.
Ja, nachdem sie davor Matthias Ginter verloren
Ja,
haben, der,
das.
ich glaube, ich weiß nicht, was alles gebrochen hat im Gesicht, nachdem er ziemlich böse kollidiert
Ja,
ist
also auch der, man
mit
muss auch dazu sagen, der wie
Basi.
heißt
Basi.
er, Sarenren Basi, mit dem er zusammengekracht ist, der hat zwar noch weitergespielt, der ist aber auch in der Halbzeitpause rausgegangen.
Was ich ziemlich unverantwortlich finde, als jemand, der auch sehr viel Basketball guckt, wo gegenüber Gehirnerschütterung eine ziemliche Aufmerksamkeit gilt, wo du halt echt ein strenges Protokoll hast, das du durchlaufen musst, bevor du wieder auf den Platz darfst. Nicht hier im Fußball.
In Amerika im Allgemeinen so, wo das ganz extrem ist, ist ja zum Beispiel auch im American Football.
Naja, da ist es nicht so extrem,
Naja,
mit was für Belastung du da teilst. Also
sobald da Verdacht auf Gehirnerschütterung besteht, dürfen die nicht mehr spielen.
ja, aber das ist bei denen ja schon so ein bisschen Heuchelei, so wie die, also so wie Football gespielt wird. Aber ich meine, beim Basketball hast du ja theoretisch, stößt du ja so wie beim Fußball eigentlich theoretisch nicht unbedingt immer im Kopf zusammen und da hast du halt echt, da bist du einfach mehrere Tage raus, wenn du eine Gehirnerschütterung hast. Oder mehrere Wochen teilweise auch. Und hast dann da ein Protokoll, das du durchlaufen musst und dann entsprechend gewisse Abschnitte. Du, und wenn du da nicht bestehst, dann darfst du halt nicht spielen.
Ja,
Fertig aus. Also
aber
bei.
wie du das schon gesagt hast, also Ginter hat sich bei dieser Aktion sehr, sehr schwer verletzt. Frakturen im Gesicht. Ich gucke gerade mal, ob ich finde, was er genau alles hat. Schwer verletzt. Eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers zugezogen. Wird am Dienstag operiert. Ja, also Augenhöhle ist fies. Es ist richtig, richtig fies. Und dann natürlich auch noch, wenn man jetzt ein bisschen schwache Nerven hat, sollte man eventuellerweise einfach weggucken. In der Zusammenfassung. Weil das ist schon fies, wie die beiden aneinander prasseln. Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn Ginter danach aufgestanden wäre nochmal. Ja, aber man geht dann mit einem psychologisch wertvollen 2:1 in die Halbzeitpause, weil es in der 44. Minute fällt. Hazard bereitet dann in der zweiten Halbzeit, in der 58. Spielminute, das 3:1 für Stindl noch vor. Und in der 77. Minute macht dann Zakaria den Sack voll und macht das 4:1 dicht und damit fährt damit den absolut sicheren und souveränen Sieg ein. Und ich hatte eben noch was mir eingefallen war, wo ich dann gesagt habe, reden wir drüber, wenn wir bei Gladbach sind. Denn es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich nicht weiß, von wem das Zitat kommt. Aber irgendeine Person im deutschen Fußball, irgendein Experte hat Gladbach wie sagt man es denn am besten, eine reale Chance auf die diesjährige Meisterschaft zugesprochen.
War das nicht Lothar?
War das Lothar Matthäus?
Ich meine,
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
sowas hätte man natürlich auch mal eben schnell googeln können, während du es schon ansprechen willst.
Ja, das mache ich jetzt auch gerade. Ich habe nämlich eigentlich von Lothar Matthäus nur mitbekommen, dass er sich wieder über Salihamidzic ausgelassen hat. Gladbach. Borussia Reif für
Ja,
Europa kam da jetzt
währenddessen kann
nicht.
ich ja schon mal sagen, dass ich das ziemlich beeindruckende Spiel fand von Gladbach, wirklich extrem gut. und effektiv runtergespielt. Und der dritte Sieg in Folge, nachdem, ja, also seit sie im Pokal von Leverkusen auf die Fresse bekommen haben, läuft's. Und haben sich jetzt als Tabellenzweiter ziemlich gefestigt. Wie es jetzt mit den Meisterschaftschancen aussieht, weiß ich nicht. Da habe ich immer noch gewisse Vorbehalte gegenüber Dieter Hecking. Das werden wir langfristig sehen.
Ja. Also ich habe
Was aber noch interessant wird, dass zum Ende der Hinrunde, das letzte Hinrundenspiel, wird, ist, was ja dann auch entsprechend der letzte Spieltag ist, ist Gladbach gegen Dortmund. Falls sich das so durchziehen sollte. Aber auf jeden Fall haben wir wahrscheinlich in 4 Wochen da ein sehr interessantes Spiel zum Rück- und Hinrundenabschluss. Oder 5 Wochen. Nee, 4, das ist nochmal englische Woche dabei.
Ja, das wird sehr interessant. Also aufgrund des Sieges sieht es jetzt auch so aus, dass Dortmund 4 Punkte Vorsprung auf Gladbach hat und 7 auf Frankfurt, 8 auf Leipzig und 9 auf die Bayern. Was schon. Ich meine heute gehört zu haben, dass Dortmund seit der Einführung der 3-Punkte-Regel noch nie so einen Vorsprung auf die Bayern noch verspielt hat und auch wenn sie nicht Meister geworden sind, zumindest immer vor den Bayern gelandet sind.
Das ist aber, glaube ich, am Ende der Saison beiden Mannschaften egal, wenn sie Dritter und Vierter geworden sind.
Ja, klar, dann ist es denen egal, aber es geht einfach nur darum, dass die Chance halt relativ hoch ist, dass Dortmund das Ding
Wie
jetzt.
oft hatte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel Dortmund einen Vorsprung auf Bayern in dieser Größe?
Das fragst du mich, ey.
Wenn du so Statistiken hier einbringst, erwarte
Das
ich
habe
von dir,
ich.
dass du sie vorher kritisch hinterfragt
Gut,
hast.
dann übernimm du jetzt mal und dann werde ich das jetzt hier kritisch hinterfragen und werde da gleich die Antwort zu liefern.
Übernehmen. Hast denn noch, ist noch was zum Spiel auszusagen, sonst würde ich den Ausblick wagen.
Wag du mal den Ausblick. Ich habe nichts mehr großartig
Ich
zum
wage den
Spiel. Ja.
Ausblick auf Champions League. Ist ja quasi schon, wenn dieser Podcast dann hier rauskommt, läuft es dann schon fast. Denn 21 Uhr Anpfiff, dienstags heute, quasi in 30 Minuten. Das ist das Problem, wenn wir später aufnehmen. Bayern gegen Benfica, das vermutlich letzte Spiel von Kovac. Und Hoffenheim gegen Schachtja Donetsk, wo es, wie bereits erwähnt, für Hoffenheim in der Gruppe um sehr viel geht. Zwischen Weiterkommen in der Champions League, überwintern in Europa in Form der Europa League oder eben Ausscheiden als Gruppenletzter. Alles droht je nach Ergebnis dieses Spiels. Und morgen dann ebenfalls um 21 Uhr Dortmund zu Hause gegen Brügge und Porto gegen Schalke. Also man muss, ich würde sagen, es könnte hier 4 Siege der deutschen Mannschaften geben.
Das wäre
Aber
wünschenswert, ja.
wir werden sehen, was bei rumkommt. Ich glaube, die kleinsten Chancen darauf oder weniger größten Chancen hat dann vermutlich Schalke. Und dann auch in der Europa League die drei deutschen Mannschaften. Leverkusen zu Hause gegen Raskrad. Dann Salzburg zu Hause gegen Leipzig. Wo es ich sehr gespannt bin, weil ich mir da mal kurz noch die Tabelle angucken möchte.
Ja.
Ohne da zu viel reinlesen zu wollen. Hatte ich ja mal geäußert, dass man bei Vereinen, die ja doch recht eng verflochten sind, vielleicht mal gucken sollte, was passiert, wenn, ja, da, ich will nicht sagen, was da gemauschelt wird, aber dass da vielleicht nicht ganz die Top 11 aufgestellt werden könnte. Aber jetzt, hier die Gruppe. Denn jetzt ist Salzburg ja eigentlich schon, also definitiv durch mit 12 Punkten. Danach kommen aber Leipzig und Glasgow mit jeweils 6. und Trondheim mit 0. Das heißt, möglicherweise kann Leipzig mit den Punkten mehr anfangen als Salzburg. Ich habe ein Auge drauf.
Yeah.
Und natürlich dann noch das Highlight der Europa League. Frankfurt zu Hause gegen Marseille. Wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es das auch noch gibt. Hast du inzwischen rausgefunden,
ja,
worauf deine Statistik basiert?
Genau, also die 3-Punkte-Regel ist ja 95-96 eingeführt worden.
Ja.
Und seitdem, muss jetzt hier leider noch ein bisschen was per Hand nebenher nachgucken. Okay, warte mal, das ist relativ witzig. Also Dortmund ist 5-mal Meister geworden. Insgesamt und alle 5-mal, seit es die 3-Punkte-Regel gibt.
Mhm.
Natürlich haben sie da jedes Mal vor den Bayern gestanden, das ist klar. Und das heißt, 5-mal stehen schon mal auf der Habenseite. Alle anderen Jahre seit der 3-Punkte-Regel, wo Dortmund nicht Meister geworden ist, war es entweder der FC Bayern, und dann konnten sie natürlich nicht davor stehen, oder Kaiserslautern, Bremen, Stuttgart und Wolfsburg. Und bei allen vier war, auch wenn der Meister nicht FC Bayern München hieß, Dortmund hinter den Bayern. Das heißt, wir sprechen tatsächlich von 5-mal, aber 5 von 18 Mal, gute Quote. Und in diesen 5-mal haben sie den Vorsprung nie verspielt, wenn der schon so hoch war.
Ja, doch. Aber es sind eben auch nur 5-mal. Also, ich weiß nicht, ob du da schon... Es ist so ein netter Fakt, aber mehr auch eigentlich nicht.
Ja gut, das ist jetzt nicht der Beweis, warum die Dortmunder dieses Jahr Meister werden. Aber es ist halt so ein Fun-Fact, so Seite rum. So, net to know, okay. Verstehst du?
Ja.
Wollen wir mal machen, was überhaupt nicht so spaßig war? Wir haben ja noch...
Für dich? Du bist ganz schön abgestürzt, habe ich gesehen. Mittlerweile kann ich dich kaum noch erkennen von oben.
Ja, also die letzten 2 Spieltage haben so überhaupt nicht funktioniert für mich. Ich habe, was heißt die letzten 2, die letzten 4. Also
ja, das,
ich habe vor 5 Spieltagen noch 16 Punkte gemacht und dann war meine Punkteausbeute der letzten Spieltage 2, 6, 8, 8. Und alle, die über mir stehen, haben eigentlich dauerhaft zweistellig gepunktet. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das meiste, was ich an Vorsprung verloren habe, war tatsächlich am 9. Spieltag diese 2 Punkte. Das hat mir echt das Genick gebrochen. Wo aber alle scheiße waren.
Muss man auch dazu sagen. Ja, dann kannst du doch nicht das Genick gebrochen haben.
Ja, aber da, weil da sind zum Beispiel, da haben Nym und Masel, also da hat der Masel zum Beispiel 4 Punkte auf mich aufgeholt. Und dann am darauffolgenden Spieltag waren wir gleich. Und darauf den Spieltag, da hat er dann 7 Punkte nochmal aufgeholt und dann jetzt hier diesen Spieltag nochmal 6. Also es hat alles quasi mit diesem schlechten Spieltag angefangen, sagen wir es mal so. Ja,
und worin ist es jetzt gegipfelt?
Gegipfelt ist es darin, dass Tim mit 124 Punkten einsam an der Spitze steht. Dahinter Masel auf Platz 2 mit 113 Punkten, Nim mit 109 Punkten auf Platz 3 und ich mit 106 Punkten auf Platz 4. Und dann meine Frau mit 81 Punkten auf Platz 5. Und dann, das müsste der Richard sein, glaube ich. Der hat aber zumindest diesen Spieltag nicht getippt. Mit 73 Punkten auf 6. Dann Frankfurt-Main mit 45 Punkten auf 7. Der oder die aber viel später erst mit dabei war.
Aber Tagessieger.
Ist Tagessieger mit 16 Punkten, genau. Und Knolle, der aber anscheinend nur den ersten Spieltag mitgetippt hat. Oder ein Spiel nur, weil der hat nur 2 Punkte. Ist auf Platz A. Ja, also es war, ich war mit Abstand diesen Spieltag der schlechteste Tipper. Wobei eigentlich, wenn man sich das anguckt, meine Tipps gar nicht mal so scheiße waren. Aber ja, Hertha Hoffenheim, da habe ich halt auf Sieg Hertha getippt. Und ich hatte das Unentschieden von Frankfurt getippt, was du auch getippt hattest.
Ja.
Aber ansonsten
Schande über mich.
War eher nix. Ich bin ja eigentlich jemand, ich sage ja schon eigentlich eher, Ach komm, die verlorenen Punkte bei Frankfurt ist mir Wurst. Aber weil ich unbedingt wieder an Marcel und Nym vorbei wollte, habe ich auf Unentschieden getippt, weil ich dachte, so wird's. Ja, Pustekuchen.
Die Gier und du bist über deine eigenen Füße gestolpert.
Genau, so kann man das sagen. Aber es ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Vielleicht vergisst der Marcel ja auch nochmal einen Tag zu tippen oder so und dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
Wenn du darauf hoffen musst, tust du mir ein bisschen leid. Aber ich bin natürlich auch da oben in meinem Elfenbeinturm und schaue auf dich herab, von daher.
Ja. Ich wünsche dir mal einen beschissenen Spieltag und mir mal einen guten und dann sieht das Ganze nämlich wieder ganz anders aus. Das ist nämlich auch nur, wie viele sind es? 18 Punkte Vorsprung und ich meine, ich hätte ja mal 19 an einem Spieltag gemacht, ne?
Dann muss ich aber am gleichen Spieltag zwei machen. Oder einen sogar nur. Also da muss schon sehr viel zusammenkommen.
Kann passieren.
Also ich glaube, vorher friert die Hölle zu.
Also man muss dazu sagen, ich habe mit Abstand bis jetzt den schlechtesten Spieltag gehabt. Und das war tatsächlich der 9. mit den 2 Punkten. Und seitdem ging es bergab. Aber, wie gesagt, es ist erst der 12. Spieltag. Ist noch alles drin. Das läuft.
Ich habe aber, ja, gut.
Genau. In dem Sinne, sind wir durch für heute. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Wir arbeiten im Moment daran, alles ein kleines bisschen umzubauen, weil Marcel Nimm und ich uns dafür oder dazu entschlossen haben, dass wir wieder jeder auf seinem eigenen Kanal seine Sachen macht und dass dieses Projekt Nerdzimmer einfach geschlossen wird. Dementsprechend bin ich jetzt dabei, alles umzubenennen und so weiter und so fort, aber dann natürlich auch irgendwann das Ganze wieder live zu bringen. Aber das wird wahrscheinlich einfach noch ein bisschen dauern, 1, 2 Wochen oder so, bis alles fertig ist. Und dann wird es den Podcast auch wieder live geben. Bis dahin nehmen wir das auf. Es ist jetzt auch so einfach ein bisschen angenehmer für uns in dem Sinne, weil man jetzt nicht so an Zeiten gebunden ist, wo andere online sein müssen, sondern man kann den Podcast auch einfach so aufnehmen. Wir nehmen den jetzt zum Beispiel am Dienstagabend auf. Und man ist dahingegen dann ein kleines bisschen, ja, flexibler. Und ich kann jetzt gleich ganz in Ruhe alles schneiden und hochladen und dann passt das. Aber
Und ich essen.
genau, und Tim kann endlich essen, aber wir arbeiten dran, damit es auch endlich wieder live wird. Wie gesagt, wir danken vielmals fürs Zuhören. Hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein bisschen Feedback da. Und ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche zum 13. Spieltag der Bundesliga.
Bis dahin.
Bis denn. Tschüss.
Ciao.